Pflegepolitik betrifft uns alle, entweder persönlich in der Familie oder irgendwann im eigenen Leben. Und für mich ist gute Verantwortungspflege auch eine Frage der Würde und ein Gradmesser für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sie zeigt auch, wie solidarisch unsere Gesellschaft wirklich ist. Viele Pflegefachpersonen sagen mir, ich verbringe mehr Zeit mit Dokumentationen als mit Menschen.
Wenn die Leute im Bereich Gesundheit, im Bereich Pflege das Gefühl haben, es wird schlechter, dann ist das, so jetzt vielleicht meine Analyse, auch etwas, was dem Vertrauen in die Demokratie schadet. Herzlich willkommen im neuen Jahr und zur zweiten Staffel von Deutschland, deine Demokratie. Mein Name ist immer noch Marc Hamacher, ich bin 25 Jahre alt, studiere Medizin in Düsseldorf und betreibe diesen Podcast jetzt ziemlich genau ein Jahr lang. Angefangen habe ich, weil ich meinen Beitrag zu unserer Demokratie leisten wollte, weitermache ich, weil es mir unglaublich viel Spaß macht und ich im letzten Jahr wundervolle Menschen kennenlernen durfte und vieles dazugelernt habe. Und ihr könnt mich bei dem Ganzen begleiten, zuhören und hoffentlich auch etwas mitnehmen. Thematisch wollen wir uns in diesem Jahr auch mit Gesundheitspolitik befassen. Aber auch zu Klimaschutz, Bildung und weiteren Themen wie beispielsweise Migration sind Episoden geplant. Heute sprechen wir mit der Bundestagsabgeordneten Simone Fischer. Sie sitzt seit der aktuellen Legislaturperiode für die Grünen erstmals im Bundestag und kommt aus Baden-Württemberg. Zuvor war sie in verschiedenen Positionen im Sozial- und im Gesundheitsbereich tätig und wurde 2021 von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann zur Beauftragten der Landesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung ernannt. Im Bundestag ist sie Sprecherin für Pflegepolitik und sitzt unter anderem im Ausschuss für Gesundheit. Wie sie selbst schreibt, sind ihre Schwerpunktthemen Pflege, Gesundheit und soziale Gerechtigkeit. Es soll heute eben um dieses Thema Pflege gehen, um Pflegepolitik. Ein Thema, mit dem wir alle früher oder später selbst zu tun haben werden, entweder weil wir Angehörige pflegen oder selbst gepflegt werden müssen. Bevor wir jetzt aber in die Episode starten, ist es mir wichtig, einmal kurz zu skizzieren, wie unser jetziges Pflegesystem aussieht. Also, die Pflegeversicherung wurde 1995 eingeführt und ist eine Pflichtversicherung, wie auch die Krankenversicherung. Sie bildet eben neben Kranken-, Unfall-, Renten- und Arbeitslosenversicherung quasi die fünfte Säule unseres Sozialversicherungssystems. Finanziert wird das Ganze, wie auch die Krankenversicherung, nämlich paritätisch. Also Arbeitgeber zahlt einen Teil und Arbeitnehmer zahlt einen Teil. Dabei ist seit 2023 die Höhe der Beiträge davon abhängig, wie viele Kinder man hat. Je mehr Kinder, desto weniger zahlt man ein. Wie läuft das Ganze jetzt konkret ab, wenn ein Angehöriger pflegebedürftig wird? Also, die Pflegeleistungen müssen bei der Krankenkasse beantragt werden. Die sorgen dann dafür, dass ein Gutachten erstellt wird. Es kommt also jemand zu der Person nach Hause und versucht einzuschätzen, ob und welche Pflege notwendig ist. Dabei wird unter anderem auf Mobilität, geistige Gesundheit, Kommunikationsfähigkeit, Fähigkeit der Selbstversorgung und Sozialverhalten geachtet. Man erhält dann eine Pflegestufe oder Pflegegrad zwischen 1 bis 5. 1 ist mit weniger Leistungen verbunden, 5 ist mit mehr Leistungen verbunden. Dadurch kann ein Teil der notwendigen Ausgaben dann gedeckt werden. Aber meistens eben nicht alle. Somit ist ein Eigenanteil notwendig. Deshalb wird unser Pflegeversicherungssystem auch als Teilleistungssystem bezeichnet, weil es halt nur einen Teil der Kosten deckt. Falls notwendig, können die Kosten aber von der Sozialhilfe übernommen werden. Pflegt man seine Angehörigen selbst, kann man auch sich fürs Pflegegeld entscheiden. Statt Leistungen zu erhalten, bekommt man also Geld, wenn zum Beispiel der Sohn seine Mutter pflegt. So, wenn ihr jetzt noch nicht abgeschaltet habt, starten wir dann auch endlich in die Episode. Hier ist Simone Fischer, MdB. Vielen Dank, Frau Fischer, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, um gemeinsam über die Zukunft unseres Pflegesystems zu sprechen. Bevor wir aber dazu kommen, würde mich erstmal interessieren, wie Ihnen denn die Arbeit im Bundestag bisher gefällt. Wie ist das Leben als Bundestagsabgeordnete?
Ja, ich bin ja jetzt seit Februar 2025 einige Monate im Bundestag. Ich bin sehr gut angekommen und bin auch sehr glücklich darüber, dass ich wirklich die Themen bearbeiten kann, die mir sehr am Herzen liegen. Mein Herzensthema ist soziale Gerechtigkeit. Meine Schwerpunkte sind Gesundheit und Pflege. Und als pflegepolitische Sprecherin unserer Grünen Bundestagsfraktion ist es dann natürlich toll, auch wirklich federführend für unsere Fraktion dieses Thema zu bearbeiten.
Was mich natürlich jetzt interessieren würde, ich habe klar, Wikipedia-Artikel gelesen, ich habe auf ihrer Website was nachgelesen, aber ja, mal ihre persönliche Einschätzung. Warum sind Sie denn jetzt in die Politik gegangen? Was treibt Sie denn an?
Ich finde es wichtig, unsere Demokratie, unsere Gesellschaft und ja, die Politik unseres Landes mitgestalten zu können und damit verbunden auch natürlich das Ziel, Verbesserungen zu erreichen. Und die Pflege, in der Pflege betrifft sehr viele es eben die Politik und die Gesetzgebung des Bundes. Und deshalb ist es für mich natürlich der Antrieb, auf der Bundesebene an diesen Themen mitarbeiten zu können.
Alles klar. Dann würde ich jetzt mal damit anfangen, auf das Pflegesystem zu schauen und hier ganz gerne erstmal drüber reden. Ja, was sind denn die größten Probleme, die wir haben? Und da würde mich natürlich erstmal Ihre Meinung interessieren. Ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, was sind denn Ihrer Meinung nach die größten Probleme, die wir im Bereich Pflege haben?
Ja, ich glaube, vorweg finde ich, ist es wichtig, nochmal auch darauf zu schauen, warum Pflegepolitik so zentral ist. Und Pflegepolitik betrifft uns alle, entweder persönlich in der Familie oder irgendwann im eigenen Leben. Und für mich ist gute Verantwortungspflege auch eine Frage der Würde und ein Gradmesser für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sie zeigt auch, wie solidarisch unsere Gesellschaft wirklich ist. Jetzt hat der DRK-Pflegereport, der gestern veröffentlicht wurde, auch gezeigt, dass das Vertrauen der Menschen in die Pflegepolitik massiv schwindet. Fast 2/3 sind unzufrieden mit der Versorgung, 3/4 sehen die Finanzierung als nicht gesichert. Und ich finde, das ist schon ein Weckruf auch an die Bundesregierung und bestätigt das, was wir Grüne auch seit langem sagen. Die Pflegeversicherung ist in Schieflage und sie braucht wirklich auch politische Priorität. Und auch die Strukturen in der Pflege, in der Versorgung oder auch die Arbeitsbedingungen für Pflegefachpersonen brauchen Verbesserungen.
Jetzt, weil Sie gerade diese Umfrage, die vom DRK in Auftrag gegeben wurde, ansprechen, was ich da noch ganz interessant fand, da kam auch heraus, 46% gehen davon aus, dass es in den nächsten 10 Jahren eben auch schlechter wird. Also sie sind jetzt unzufrieden und viele gehen noch davon aus, dass es auch schlechter wird. Und im Bereich, sage ich jetzt mal, ja, Vertrauen in die Demokratie ist ja auch ein ganz entscheidender Faktor, dass man das Gefühl hat, es wird besser. Und wenn die Leute im Bereich Gesundheit, im Bereich Pflege das Gefühl haben, es wird schlechter, dann ist das, so jetzt vielleicht meine Analyse, auch etwas, was dem Vertrauen in die Demokratie schadet.
Es ist wichtig, dass Menschen Vertrauen in die Demokratie haben und dass wir natürlich, wenn wir jetzt auf die einzelnen Alltagsthemen blicken, in dem Fall auf die Pflege, dass wir die Voraussetzungen schaffen, dass sich Verbesserungen einstellen, und zwar jetzt dringend. Deshalb haben wir im Juni bereits einen Antrag in den Bundestag eingebracht, um Sofortmaßnahmen in der Pflege zu ergreifen, zum Beispiel um die Pflegeversicherung sehr kurzfristig zu stabilisieren, ihr nicht nur mit Darlehen zu helfen, die Pflegekassen eh wieder zurückzahlen müssten, sondern wirklich auch zum Beispiel die Corona-Mehrkosten zurückzuerstatten, andere versicherungsfremde Leistungen nicht aus der Pflege, sondern aus Steuermitteln zu zahlen. Und das sind kurzfristige Maßnahmen, die helfen, zu stabilisieren und damit auch in der Hoffnung wieder Vertrauen zu fassen in dieses System. Und gleichzeitig ist es aber notwendig, wirklich auch Strukturreformen anzubringen. Einerseits für Pflegefachpersonen Verbesserungen zu erreichen, aber auch dazu zu sorgen, dass es in der Landschaft, in der Pflegelandschaft bessere Bedingungen gibt, in der Versorgung und im Beruf.
Dann fangen wir doch mal mit dem Thema Finanzierung an. Sie haben jetzt gerade darüber gesprochen, man würde das aus Steuermitteln bezahlen. Also im Endeffekt, man würde aus dem Haushalt Geld nutzen, um mit den Kosten quasi umzugehen. Würde das Geld dann nicht an anderer Stelle vielleicht fehlen?
Also vielleicht vorweg, die Pflegeversicherung ist sicher das Rückgrat unseres Pflegesystems, aber sie wird finanziell überfordert. Und das Problem ist, sie finanziert eben Dinge, die gar nichts mit Pflege zu tun haben, sogenannte versicherungsfremde Leistungen. Und deshalb fordern wir Grünen, dass diese Kosten, wie eben die Corona-Mehrausgaben, die aus der Pflegekasse genommen wurden zu der Zeit oder auch Rentenbeiträge für pflegende Angehörige aus Steuermitteln bezahlt werden, aus den Töpfen, die dann auch dafür zur Verfügung stehen müssen oder zur Verfügung stehen. So lässt sich eben die Pflegeversicherung kurzfristig stabilisieren. Langfristig brauchen wir sicher eine solidarische Pflegeversicherung, in die auch mehr Einkommen einzahlen. Und wir wollen endlich eine Lohnersatzleistung für pflegende Angehörige. Ich denke, es ist klar, wer Pflegearbeit leistet, darf nicht ins finanzielle Abseits geraten. Kurz gesagt, auch in dem Zusammenhang, Pflege darf nicht oder darf keine Frage des Portemonnaies sein, sondern sie muss solidarisch sein. Sie ist Teil unserer Daseinsvorsorge und sie darf nicht auf Kosten derjenigen gehen, die sie auch tragen.
Ich würde einmal ganz kurz ein paar Zahlen auch vorstellen zum Bereich finanzielle Kosten unseres Pflegesystems. Also wir haben etwa 6 Millionen Leistungsbeziehende. Die meisten davon, knapp 70%, haben Pflegegrad 2 oder 3. Und die Leistungsausgaben der gesetzlichen Pflegeversicherung betragen sich aktuell auf 63,3 Milliarden Euro pro Jahr. Im Vergleich dazu 2003 waren das noch 16,6 Milliarden. Gleichzeitig ist es ja so, dass die Pflegeversicherung nur eine Teilversicherung ist und viel wird von den Menschen immer noch selbst bezahlt und auch dieser Eigenanteil steigt weiter. Bereits jetzt müssen 315.000 Menschen Hilfe zur Pflege, also Sozialhilfe, beantragen, um die Kosten überhaupt stemmen zu können. Das kostet jährlich 5,3 Milliarden Euro. Und man muss natürlich bedenken, Menschen, die pflegen, stehen dann dem Arbeitsmarkt weniger zur Verfügung. Das ist natürlich auch ein Faktor im Thema Wirtschaft und verstärkt soziale Ungleichheit, weil natürlich die Menschen, die selbst pflegen müssen, meistens die Menschen sind, die eben nicht das Geld haben, sich eine sehr teure Pflegekraft oder einen Platz in einem schönen Pflegeheim zum Beispiel leisten zu können. Die können dann immer noch weniger quasi arbeiten und kommen aus dieser finanziell vielleicht prekären Situation noch schlechter heraus. Das sind so einige Faktoren, die mir da jetzt so eingefallen sind. Jetzt haben Sie quasi gerade schon eine oder ein paar Lösungen angesprochen, vielleicht nochmal so ein bisschen separat. Was muss ich denn grundsätzlich in dem Versicherungsbeitrag vielleicht auch ändern?
Also wir Grüne sind gerade dabei, auch intern unsere Position zur Pflegestruktur zu erarbeiten. Und wir setzen uns sehr intensiv damit auseinander, was eben kurzfristig hilft, was aber auch langfristig hilft, zum Beispiel an Strukturmaßnahmen, also zum Beispiel Community Health Nurses oder Advanced Practice Nurses, also sozusagen Gemeindeschwestern, wie wir sie von früher kennen, die auch vor Ort mehr unterstützen und in die Primärversorgung eingebunden sind. Und weitere Maßnahmen. Und gleichzeitig ist es natürlich klar, wie Sie sagen, dass wir auch, was die Pflegeversicherung und die Beiträge betrifft, Anpassungen vornehmen müssen, neben den vorher schon genannten Finanzierungsfragen. Und ich finde schon, dass wir auch über bestimmte Deckel sprechen müssen, vor allem auch, dass eben die Eigenanteile der Menschen entlastet werden. Die sind heute viel zu hoch. Ich finde auch, dass wir einen Ausgleich brauchen zwischen sozialer und privater Pflegeversicherung. Die Kosten sind ungerecht verteilt. Und ich bin auch der Meinung, dass wir die Einnahmeseite weiter stärker in den Blick nehmen müssen. Das ist jetzt zum Beispiel ja was die Kommission der Bundesregierung zur Zukunft der Pflege viel zu wenig auf dem Schirm hat. Also sie beschäftigt sich sehr stark mit den Ausgaben, aber zu wenig mit den Einnahmen. Und die Frage ist schon, was kann über Deckelung, aber vielleicht auch über eben mehr Einkommen, die in die Pflegeversicherungen einzahlen, noch erreicht werden. Insgesamt, finde ich, müssen wir unterscheiden bei der sozialen Pflegeversicherung zur gesetzlichen Krankenversicherung. Dort können wir sicher noch einige Punkte, auch was das Thema Effizienz betrifft, erreichen. In der Pflege müssen wir wirklich von bedarfsgerecht auch sprechen, weil damit verbunden ja schon sehr viel auch an der Grenze des Belastbaren steht.
Wenn Sie jetzt darüber sprechen, dass man die Einkommensseite stärkt, wie kann man sich das konkret vorstellen? Was könnte man da machen?
Es gibt ja ganz unterschiedliche Varianten. Die sind ja nicht neu, die liegen ja auf dem Tisch. Und dann muss man sich entscheiden, auch als Bundesregierung, was ist der Weg? Es gibt die Bürgerversicherung, es gibt die Vollversicherung. Wir haben jetzt aber gehört, die Zwischenergebnisse der Kommission werden sich ja darauf festigen, dass es bei einer Teilversicherung bleibt. Es gibt den Sockelspitzetausch. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, genau, mehr Einkommen zu erzielen, indem vielleicht eben auch Abgeordnete in eine Versicherung einzahlen, Beamte, Selbstständige, indem unterschiedliche Punkte noch mit berücksichtigt werden. Und dann ist es natürlich der Weg der Bundesregierung, sich auch zu entscheiden, was ist die Vorstellung.
Haben Sie denn jetzt von diesen verschiedenen Vorschlägen ein favorisiertes System oder das Sie mal konkret an einem Beispiel vielleicht erklären könnten?
Ich hatte ja schon gesagt, dass wir uns damit auseinandersetzen, wie wir mehr Einkommensarten in die Pflegeversicherung bekommen. Das bedeutet ja, dass mehr und andere Einkommensarten berücksichtigt werden, dass wir über eine Deckelung sprechen müssen und uns dahingehend auch über den Ausgleich der sozialen und der privaten Pflegeversicherung verständigen müssen.
Ein Thema, was ich manchmal höre, ist, okay, wir haben so viele Krankenversicherungen, also wenn man jetzt allgemein auf das Thema Gesundheitskosten schaut, ob die Frage ist, ob wir das überhaupt so brauchen. Also es ist ja zum einen Kosten, zum anderen Bürokratie, dass es so viele Krankenversicherungen gibt. Gibt es da Ideen, weiß ich nicht, Konzepte, auch zu sagen, okay, vielleicht brauchen wir gar nicht so viele Krankenversicherungen?
Ich glaube, das ist eine Frage, die man sich wirklich nochmal auch mit den betroffenen Akteuren und auseinandersetzen sollte und muss. Denn wir reden an allen Stellen über Bürokratie und Bürokratieabbau. Und natürlich muss auch an diesen Stellen darauf geachtet werden, was trägt dazu bei. Deshalb finde ich schon wichtig, darauf auch das in den Blick zu nehmen. Ich glaube aber, dass das ein Weg ist, das hat sich ja auch die Koalition in ihren Koalitionsvertrag beschrieben, den sie jetzt noch nicht begangen hat, die Prüfung dessen. Deshalb bin ich gespannt auf die Diskussionen, die wir dahingehend auch sehr aufmerksam verfolgen beziehungsweise auch mitführen.
Ich finde da, um sich das so ein bisschen vorzustellen, immer ganz interessant, allein die ganzen Fachkräfte, die in den Marketingabteilungen der einzelnen Krankenkassen arbeiten und dann quasi dem Arbeitsmarkt ja nicht in anderen Bereichen zur Verfügung stehen, wäre, sag ich jetzt mal, ein enormes Potenzial, das man vielleicht auch anders nutzen könnte, nur da noch zum Nachhaken. Aber wo wir jetzt schon mal so beim Thema Digitalisierung, Verwaltung, Bürokratie quasi sind, ein weiterer Punkt ist ja so, dass die Zusammenarbeit zwischen Pflege, zwischen Hausarztpraxen, zwischen den Angehörigen, zwischen den Krankenhäusern und den Krankenkassen echt zu wünschen übrig lässt und viel Zeit, Geld und Nerven kostet. Können wir denn in dem Bereich was verändern?
Viele Pflegefachpersonen sagen mir, ich verbringe mehr Zeit mit Dokumentationen als mit Menschen. Und ich finde, das zeigt, wie viel Energie im System versandet und auch damit verbunden im System stecken bleibt. Ich finde, wir brauchen weniger Zettel, mehr Zeit für Pflege. Auch das ist nicht Neues. Digitalisierung kann dabei helfen, wenn sie eben sinnvoll eingesetzt wird. Und ich finde, dass wir wirklich da auch besser und schneller werden müssen. Ich war vor 2 Wochen bei einer Veranstaltung, bei einem Forum, wo es auch um die Digitalisierung in der Pflege geht. Und es wurde sehr deutlich, dass zum Beispiel Fördermittel zur Digitalisierung in der Pflege gar nicht ausgeschöpft sind. Also auch da kann man viel mehr noch ins System auch geben. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass die schon auch mit Digitalisierung vor Ort zur Dokumentation, zum Beispiel mit Sprach-Apps und so weiter arbeiten, sehr gute Erfahrungen machen, dass das vielfach aber eigene Initiativen sind. Also frage ich mich, muss ja jeder das Rad neu erfinden oder kann man auch Bewährtes wirklich übernehmen? Auch da neigt die Bundesregierung dazu, wieder Modellvorhaben nicht zu verstetigen, sondern neue Modellprojekte zu fördern, was einerseits sehr gut ist, aber es geht ja vor allem auch um die Verstetigung von dem, was vor Ort wirklich auch schon erprobt wurde, und auch die Weiterentwicklung dessen. Und jetzt haben wir ja das Gesetz zur Entbürokratisierung der Pflege. Auch dieses bleibt an den Stellen, die ich gerade genannt habe, einfach zu zaghaft. Es könnte mehr Möglichkeiten eröffnen. Und wir als Grüne wollen, dass Pflegefachpersonen hier auch mehr Handlungsspielräume bekommen, auch klare rechtliche Grundlagen, weniger Abhängigkeit auch von ja auch ärztlichen Verordnungen oder auch fairer Vergütung für eigene Leistungen. Das würde auch zum Bürokratieabbau beitragen, nicht nur die Digitalisierung. Insgesamt glaube ich, dass es klar ist, dass, wenn wir nochmal über die Digitalisierung sprechen, es kein Selbstzweck sein darf. Und das schwingt da ein bisschen mit, wenn wir uns von Modellvorhaben zu Modellvorhaben befristet hangeln, sondern dass sie wirklich den Menschen dann auch in der Pflege hilft, die darin arbeiten, aber auch die, die Pflege erhalten, die gepflegt werden und nicht umgekehrt.
Das ist ja quasi ein großer Kritikpunkt, dass es gibt ganz viele Konzepte und Systeme, aber irgendwie nichts Einheitliches. Und manche, so die Kritik, würden sich halt vom Bund eine einheitliche Lösung wünschen, ein einheitliches System, das man nutzen kann, um eben so Probleme zu lösen und auch quasi ein für alle Mal zu klären, da klare Strukturen, klare Verhältnisse zu schaffen. Da gehen die Länder natürlich dann teilweise nicht mit. Jetzt kommen Sie aus Baden-Württemberg. Ist denn der Föderalismus uns in dem Bereich vielleicht auch ein Dorn im Auge?
Ich glaube, dass der Föderalismus schon auch eine hohe Errungenschaft insgesamt ist in unserem Land, dass wir auch starke Kommunen, starke Länder und einen starken Bund haben, dass es auch wichtig ist und dass es gleichzeitig richtig und wichtig ist, dort, wo es wirklich auch einheitliche Regelungen sich eignen und wichtig sind, dass es auch umgesetzt wird. Wir haben es ja jetzt im Gesetz, im Pflegefachassistenzgesetz geschafft, nach fast 2 Jahrzehnten einheitliche Grundlagen zu schaffen für die Ausbildung von Pflegefachassistenzpersonen. Und das zeigt, wie mühsam es manchmal auch ist, einheitlich zu werden, aber dass es sich dann auch lohnt, sich dafür einzusetzen. Denn jetzt dieses Gesetz hat an manchen Stellen auch Schwachstellen. Aber bei diesem Punkt, dass die Zugänge einheitlich sind, über 16 Bundesländer hinweg, das ist wirklich eine große Errungenschaft.
Sehen Sie denn, weil Sie jetzt gerade das Thema Ausbildung schon ansprechen, sehen Sie da weiteren Bedarf für Reformen und Veränderungen, was grundsätzlich die Reform im Bereich Ausbildung, Pflege betrifft?
Also das war eine Reform, die wir ja schon in der Ampelregierung angestoßen haben. Einerseits eben Pflegefachassistenzpersonen dahingehend Vereinheitlichung zu schaffen, auch einfachere Zugänge zu schaffen. Das war wichtig und richtig. Deshalb ist es gut. Und gleichzeitig auch in der Ampel schon angestoßen und vielfach umgesetzt, die Akademisierung in der Pflege weiter voranzubringen, um eben Pflegefachpersonen, nicht der Assistenz, aber den Fachpersonen, mehr eigenständige Tätigkeiten auch zu übertragen, die ja die Kompetenzen und die Möglichkeiten schon haben, auch, dass sie die nutzen können. Denn an sich ist das ja auch was die Pflegefachpersonen auch zurückmelden, dass sie ihren Beruf vielfach lieben, aber wenn sie ihn verlassen, dann eben, weil die Bedingungen nicht stimmen oder weil auch der Beruf nicht so attraktiv ist. Und Pflege darf auch kein Beruf sein, in dem man sich aufreibt oder krank wird. Was Sie auch angesprochen haben, wir brauchen sicher verlässlichere Dienstpläne oder mehr Vereinbarkeitsmöglichkeiten im Beruf, auch ausreichend Personal und eben wirkliche Entwicklungsperspektiven auch hin für Menschen, die Richtung Akademisierung gehen möchten. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass diese Personen mehr Verantwortung übernehmen dürfen im Alltag, auch unabhängig von ärztlichen Diagnosen. Oder Indikationen zum Beispiel bei heilkundlichen Aufgaben. Das verbessert aus unserer Sicht einerseits die Versorgungsqualität, aber vor allem macht es auch den Beruf attraktiver, dass es kein reiner Hilfsberuf ist oder kein Hilfsberuf, sondern wir wissen ja, dass es hochqualifizierte Menschen auch sind und ein systemrelevanter Gesundheitsberuf. Und ich finde, so muss er auch behandelt werden. Und damit wird er auch attraktiver für Menschen, hier auch zu arbeiten.
Was ich schon häufig erlebt habe tatsächlich ist, dass wenn ich mit Pflegekräften, die zum Beispiel vorher in Osteuropa gearbeitet haben, gesprochen habe, dass sie da viel mehr durften. Also auch unabhängig von den Ärzten, dass sie da einfach ja mehr Kompetenzen hatten und dann hier nach Deutschland zum Beispiel gekommen sind und dann erstmal so ein bisschen schockiert waren, wie wenig sie denn dann eigentlich wirklich machen dürfen. Also das ist sicherlich ein Punkt, muss man natürlich auch zwischen den verschiedenen Parteien, da sage ich jetzt mal, abwägen, aber sicherlich ein Punkt, der für viele das Thema Pflege, diesen Job einfach auch attraktiver macht, weil die Attraktivität dieses Jobs ist ja ein zentraler Punkt, an dem wir auch drehen müssen, weil wir haben eben das Problem mit den Fachkräften, wir haben das Problem mit dem demografischen Wandel. Und das mal eben so ein bisschen zu skizzieren. Wir haben einmal das Problem, wir werden mehr Nachfrage nach Pflege haben. Bis Mitte der 2030er Jahre wird in Deutschland die Zahl der Menschen im Rentenalter von derzeit 16,4 Millionen auf mindestens 20 Millionen steigen. Die Zahl der ab 80-Jährigen wird dagegen noch bis Mitte der 2030er relativ stabil bleiben und zwischen 5,8 und 6,7 Millionen betragen. Danach wird aber auch die Zahl der Hochaltrigen und damit halt eben auch der Pflegebedarf in Deutschland nochmal massiv zunehmen. Die Pflegewahrscheinlichkeit ab 80 Jahren beträgt 35,9%, ab 85 Jahren schon 55,5%. Und auf der anderen Seite eben das zu wenige Angebot. Ja, das Statistische Bundesamt berichtet, infolge der Alterung der Gesellschaft werden in Deutschland bis zum Jahr 2049 voraussichtlich zwischen 280.000 und 690.000 Pflegekräfte fehlen. Und der Bedarf ist schon, also der Mangel ist jetzt schon da, jetzt schon höherer Bedarf. In Zukunft wird es noch mehr sein. Wenn Sie jetzt diese Zahlen hören, Sie kennen diese Zahlen ja alle, macht Ihnen das Angst vor der Zukunft?
Angst macht mir das in dem Sinne nicht, aber ich finde, es ist wirklich das sind sehr deutliche Zahlen, um die sich Politik und auch Gesellschaft, aber auch Unternehmen vor Ort kümmern müssen, damit ich keine Angst haben muss oder wir eben keine Angst haben müssen. Und dazu tragen ja diese ganzen Maßnahmen, über die wir vorher gesprochen haben, bei, damit sie dieses System auch halten, damit wieder mehr Menschen Interesse haben am Beruf. Aber das macht auch deutlich, was Sie vorher beschrieben haben, wir brauchen auch Menschen, die zu uns kommen und die uns helfen, diese Situation der Pflege zu erfüllen. Und wir brauchen wirklich auch Menschen, die wieder zurück in den Beruf kommen, weil sie aus dem Beruf vielleicht gegangen sind, weil die Bedingungen nicht gut waren, schlecht waren, aus unterschiedlichen Gründen. Wir brauchen aber auch, und ich glaube, das wissen wir alle, da wo es möglich ist, auch die häusliche Pflege weiterhin. Wir brauchen auch das Engagement der Angehörigen, der Zugehörigen, der Nachbarschaften, der Quartiere, also auch des Ehrenamtes. Man sagt ja immer so schön, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Ich finde, auch alte, pflegebedürftige Menschen brauchen ein Dorf um sich, ein ganzes Dorf, um wirklich auch gut und in Würde alt werden zu können. Und damit verbunden diese Bausteine auch, deshalb finde ich auch diese Diskussion um den Pflegegrad 1 so unwürdig, weil er eben einerseits auch Prävention jetzt schon ermöglicht, damit Menschen länger rüstig bleiben oder auch zu Hause bleiben, in der häuslichen Pflege sein können und vor allem auch, weil es dazu beiträgt, dass es möglich ist, sich Unterstützung zu nehmen. Und gleichzeitig brauchen diese Angehörigen und Zugehörigen eben auch Entlastung und Unterstützung, Anerkennung dafür, wenn sie sich kümmern. Es ist so ein ganzes Bild, das zusammenfügt, damit wir eben keine Angst haben müssen vor der Zukunft. Aber auch deshalb ist es so wichtig, jetzt zu handeln.
Einen zentralen Punkt, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist ja eben auch die Prävention. Also quasi zu schauen, dass viele Leute vielleicht gar nicht gepflegt werden müssen, beziehungsweise es halt erst viel später dazu kommt, weil sie einfach gesünder sind. Gibt es denn im Bereich Prävention auch ja, Maßnahmen oder Wege, mit denen Sie sich bisher befasst haben?
Also wir Grüne sind die Partei, die schon seit Jahren ja mehr Fokus auf Prävention einfordert im Gesundheitswesen allgemein. Also ich finde, es fängt ja schon viel früher auch mit Gesundheitsthemen an. Oder eben auch dann später, wenn eben Pflege näher kommt, auch das zu nutzen. Sturzvermeidung und so weiter gehört da ja dazu. Gesunder Rücken etc. pp. Und dafür auch Mittel zur Verfügung zu stellen, das ist sehr, sehr wichtig, weil es dann dazu beiträgt, dass Menschen länger eigenständig, selbstbestimmter und im häuslichen Umfeld verbleiben können.
Ein weiteres Thema, was Sie am Anfang ganz kurz angesprochen haben, ist die Barrierefreiheit. Ein Thema, was in Wahrheit nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt, sowohl in den Medien als auch aktuell in der Debatte, wenn man sich mal anschaut, was so zu Pflege quasi oder im Allgemeinen im Gesundheitssystem berichtet wird. Was würden Sie denn sagen, sind in dem Bereich die, ja, die größten Baustellen, die wir haben, und wie können wir da was verbessern?
Also Pflege hat ja auch immer mit Teilhabe zu tun und beginnt auch dort, wo die Menschen eben leben, zu Hause, im Viertel, in der Nachbarschaft. Und Barrierefreiheit bedeutet einfach, dass Menschen selbstbestimmt leben können, egal ob zu Hause, im Pflegeheim oder eben dann auch im öffentlichen Raum. Wenn sie Unterstützung brauchen, können sie dort eben, wenn die Zugänge barrierefrei sind, besser und länger teilhaben. Auch das ist Prävention. Und gleichzeitig ist es ja auch notwendig, dass die Wohnung barrierefrei bleibt, der Zugang dahingehend, wenn es nur das Bad ist oder der Hauseingang, der Wohnungseingang. Und ich glaube, es braucht weiterhin die Förderung auch für barrierefreie Wohnungen. Die schwarz-rote Regierung ja nun zurückgenommen, dieses Programm, oder auch gekürzt. Und aber es betrifft vor allem eben auch digitale Zugänge, wenn die E-Akte kommt und so weiter. Also es ist ein breit gefasstes Thema, die Barrierefreiheit. Und am Ende finde ich immer, ist es längst nicht was, was nur pflegebedürftige Menschen oder schwerbehinderte Menschen betrifft, sondern es ist einfach möglich, dass Generationen dann auch zusammenkommen im öffentlichen Raum. Und auch das stärkt die Demokratie im Alltag.
Was sind denn jetzt noch Dimensionen? Also Sie haben das quasi gerade angesprochen, ne, mit, das kann man sich ja gut vorstellen. Zu Hause, man ist nicht mehr so belastbar, man hat vielleicht Angst zu stolpern, deswegen ist es ganz gut, wenn die Dusche vielleicht mal ebenerdig ist. Es ist vielleicht ganz gut, wenn man einen Treppenlift hat, weil man die Treppe nicht mehr hoch und runter kommt. Das sind ja irgendwie klare Beispiele, die auch eben präventiv Stürze zum Beispiel vermeiden können. Ja, was sind denn noch Beispiele aus? Also es ist ja nur eine Dimension der Barrierefreiheit.
Also wie gesagt, es ist auch die digitale Barrierefreiheit, zum Beispiel eben E-Rezepte, auch diese Möglichkeiten zu nutzen. Es ist aber auch der öffentliche Raum, der barrierefrei sein muss, damit Begegnung möglich ist, auch im hohen Alter, vielleicht auch mit Rollator, wenn ich schon an unterschiedlichen Stellen auch auf Unterstützung angewiesen bin, dass der Zugang in öffentliche Einrichtungen, aber auch ins Restaurant möglich ist. Bei öffentlichen Einrichtungen, beim Neubau haben wir heute schon sehr gute Regelungen, dass Barrierefreiheit vorgesehen ist. In der Privatwirtschaft, nenne ich es mal übergreifend, Arztpraxen, aber auch Restaurants, Cafés, Museum, gibt es das nicht. Und ich finde, auch da braucht es angemessene Vorkehrungen, wie sie zum Beispiel in Österreich schon lange vorgesehen sind, damit Menschen wirklich auch lange teilhaben können an Kunst, Kultur, aber eben auch zum Arzt kommen.
Genau, aber da ist es ja quasi. Ein Punkt ist natürlich die Finanzierung des Ganzen, da finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, aber das alleine ist ja nicht die Lösung. Was machen denn die Österreicher besser?
Also die Österreicher zum Beispiel haben im Gesetz vorgesehen, dass Privatwirtschaft verpflichtet ist, ihre Dienstleistungen barrierefrei vorzuhalten, also angemessene Vorkehrungen dafür zu treffen, dass ich zum Beispiel barrierefrei in ein Gebäude hineinkomme. Oder auch, dass ich die Homepage barrierefrei nutzen kann.
Was mich zu einem Punkt bringt, der mich allgemein interessieren würde, was können wir denn von anderen Ländern allgemein im Bereich Pflege lernen? Also die skandinavischen Länder werden ja immer so ein bisschen als so Vorreiter, als Vorbilder eben genannt. Was machen andere Länder denn vielleicht besser als Deutschland?
Ich glaube schon, dass es an vielen Stellen oder in vielen Ländern, gerade den skandinavischen Ländern, Pflege noch viel stärker als Daseinsvorsorge anerkannt wird und dafür eben auch mehr Regelungen vorgenommen werden. Also es ist nicht so diese private Last so stark damit verbunden und die private Vorsorge, sondern dass es wirklich auch ein solidarischeres System ist. In Skandinavien gibt es ja auch viele kommunale GesundheitspflegerInnen oder auch Gemeindeschwestern, GemeindepflegerInnen. Und diese Modelle, wir gehen ja in die Richtung mit Community Health Nurses, mit diesem Studiengang, aber auch das auf die Primärversorgung eben auszurichten, dass es möglich ist, dass Pflegefachpersonen eben mehr Möglichkeiten haben, eigenständig zu handeln. Auch das haben ja andere Länder schon vor uns ermöglicht und erreicht. Das sind sicher Punkte, die wichtig sind, auch für uns. Und daran auch das wirklich nicht nur zu arbeiten, sondern das jetzt wirklich auch umzusetzen.
Jetzt sitzen Sie ja für die Grünen im Bundestag und deswegen habe ich mir zumindest auch gedacht, das Thema klimaneutrales Gesundheitssystem, wie man Pflege auch in einem Klimaschutzaspekt denken kann, jetzt nicht in seiner Gänze, dafür bräuchten wir sicherlich 3 Stunden, aber mal zumindest zu skizzieren, wie das denn vielleicht gelingen kann.
Also ich finde schon auch, wie Sie sagen, dass Klimaschutz und Pflegepolitik zusammengehören. Pflegeeinrichtungen können viel beitragen durch energieeffiziente Gebäude, durch nachhaltige Ernährung, durch klimafreundliche Mobilität. Sie sind vielfach große Arbeitgeber und damit auch Energieverbraucher. Also wenn wir sie unterstützen, klimaneutral zu wirtschaften, zu werden bei Energie, Ernährung oder Mobilität, entlastet auch das Umwelt. Und am Ende dann auch, wenn wir dort gute Voraussetzungen schaffen, Budget und viele Einrichtungen wollen das ja auch schon längst, stoßen teilweise auf bürokratische Hürden oder es mangelt an der Förderung. Ich glaube, auch hier braucht es bessere Möglichkeiten. Zum Beispiel haben wir das gefordert, auch aus dem Sondervermögen den Pflegeeinrichtungen im Bereich Klimaschutz unter die Arme zu greifen. Denn ich finde, soziale Verantwortung und ökologische Verantwortung gehören zusammen. Und das sind sicher Punkte, wo auch die Pflege berücksichtigt werden kann oder beziehungsweise ihren Beitrag leisten kann.
Einen Kritikpunkt würde ich ganz gerne noch ansprechen, der quasi ja jetzt, also Sie sind zwar in der Opposition, aber der auch immer von den anderen Parteien eben an die Grünen quasi kommt, ist, dass die Grünen eben nicht über Streichungen im Bereich der Ausgaben sprechen möchten, beziehungsweise die Kosten des Pflegesystems immer versuchen, mit Mehreinnahmen zu decken, statt irgendwie an den Ausgaben zu sparen. Nur, dass Sie das vielleicht noch mal eben so ein bisschen einordnen können. Können wir denn an den Ausgaben irgendwie sparen oder ist es einfach ein Problem, dass wir mehr Geld eben brauchen für die Pflege?
Ich glaube schon, dass wir wirklich da genau hinschauen, auch als Grüne in dem Zusammenhang und auch auf die Ausgaben schauen. Und gleichzeitig wird an anderen Stellen zu wenig auf die Einnahmen geschaut, also dass es da noch möglich ist. Vor allem schauen wir darauf, was kurzfristig an Stabilisierung möglich ist mit eben den versicherungsfremden Leistungen, Rückzahlung der Corona-Hilfen, Rückzahlung der Rentenbeiträge, der Zahlungen für die Rentenbeiträge und so weiter. Also da ist ja wirklich ein Potenzial da, auf das ich jetzt als erstes schauen würde, was gehört in oder aus der Pflegekasse heraus. Und in dem Zusammenhang darauf zu achten, finde ich den auch verantwortungsvollen Weg. Und dann auch zu schauen, was ist vielleicht in der Bürokratie zu viel oder wo kann man auch da sparen, finde ich total wichtig.
Dann drehen wir den Spieß jetzt mal um. Was ist denn dann jetzt Ihre Kritik von der bisherigen Arbeit der Regierung im Bereich Pflege von die Kritik quasi an auch Nina Wagen und ihre Arbeit und ihren Plänen?
Also was ich sehr gut fand, dass die Gesundheitsministerin ja mit dem Ziel gestartet ist und sehr deutlich schon angekündigt hat, die Corona-Ausgaben zurückzuzahlen. Auch Ministerin Prien hat ja im Mai bereits angekündigt, dass Pflegende an und Zugehörige entlastet werden sollen. Auch das bedeutet natürlich finanzielle Entlastung, zum Beispiel die Lohnkostenersatz oder auch die Familienpflegezeit. Und gleichzeitig haben wir jetzt aber im Laufe der Wochen und Monate festgestellt, dass sie scheinbar beim Finanzminister kein Gehör finden, weil eben Lohnkostenersatz, aber auch Familienpflegezeit gar keine Berücksichtigung gefunden hat. Und das Thema Corona-Mehrkosten mit Darlehen gelöst werden, das ja auch problematisch ist, nicht in einer angemessenen Höhe einerseits. Und andererseits ist ja klar, dass die Pflegekassen das auch irgendwann zurückzahlen müssen. Und ich frage mich, wie sie das können sollen. Also das ist schon eine Kritik damit verbunden. Und auch die Frage, was folgt jetzt wirklich? Weil wir sind einige Zeit ins Land gestrichen und die Kommission hat jetzt erst Zwischenergebnisse bereitgestellt, die noch nicht so konkret sind, dass wir sagen können, in diese Richtung geht es wirklich. Und gleichzeitig erleben wir ja nicht erst seit dem DRK-Pflegereport, aber da wurde es nochmal sehr deutlich, wie dringend nötig es ist, jetzt wirklich zu handeln. Und da warten wir ja noch auf konkrete Maßnahmen und Wege. Das ist vielleicht zusammengefasst die Kritik.
Weil Sie jetzt auch nochmal angesprochen haben, die Kommunikation zwischen Nina Wagen und dem Finanzminister, was vielen Leuten aktuell schwerfällt, ist, auf der einen Seite haben wir gesehen, hier werden hunderte Milliarden an neuen Schulden quasi aufgenommen, beziehungsweise es wird ermöglicht, diese Schulden zu machen. Und auf der anderen Seite streitet jetzt trotzdem jeder mit jedem über Geld. Und es scheint trotzdem irgendwie nicht zu reichen. Und das ist was die Leute nicht verstehen. Und das ist auch was ja vielleicht dem Ruf der Demokratie dann wieder schadet, weil es wirkt so, ja, schon fast wie Betrug. Ne? Auf der einen Seite hunderte Milliarden und auf der anderen Seite Geld ist immer knapp. Können Sie das vielleicht mal so ein bisschen einordnen? Oder können Sie das nachvollziehen?
Vermutlich müssten Sie das die Bundesregierung fragen, denn die hat ja in kurzer Zeit kostspielige Maßnahmen beschlossen, vom Agrardiesel über die höhere Pendlerpauschale bis hin zur Steuervergünstigung für die Gastronomie. Doch die dringend notwendige Stabilisierung der Pflegeversicherung bleibt auf der Strecke. Also, und wie wir es jetzt ja auch schon sehr ausführlich besprochen haben, ist es eine finanzielle Schieflage in der Pflegeversicherung. Also ist es für mich auch für uns auch die Frage der Prioritätensetzung. Und diese Antwort, die kann Ihnen dann wiederum natürlich die Gesundheitsministerin oder der Finanzminister beantworten, weshalb die Pflege keine Priorität hat, die wir nicht erst seit Beginn diese Wahlperiode fordern, aber sehr deutlich ja schon seit Beginn benennen, dass die Pflege Priorität braucht. Und das ist ja damit eben auch gemeint. Einerseits die Finanzierung und andererseits die Strukturreformen.
Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass es nicht allzu lange her ist, dass die Grünen selbst in Regierungsverantwortung waren. Ich weiß nicht, vielleicht an der Stelle auch die Möglichkeit, Selbstkritik zu äußern, ist in der Ampelregierung nicht genug für die Pflege getan worden?
Also wir haben in der Ampelregierung einige Gesetze auf den Weg gebracht und auch umgesetzt. Also vorher Stichwort Akademisierung der Pflege, auch Vergütungen, auch für pflegende Angehörige. Also wir haben den Weg geebnet sozusagen und die beiden Gesetze, die jetzt im Bundestag aktuell beschlossen wurden, das Pflegefachassistenzgesetz und jetzt morgen beschlossen werden, das frühere Pflegekompetenzgesetz, Jetzt ist es das Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege, sind ja aus der Feder der Ampelregierung und auch an die Handschrift der Grünen Bundestagsfraktion in der Ampelregierung sehr gut zu erkennen. Aufgrund des Ampelbruchs konnten sie nicht mehr eingebracht werden. Auch da haben Verhandlungen stattgefunden. Die CDU hat es abgelehnt, das danach noch gemeinsam auf den Weg zu bringen. Deshalb ist es gut, dass sie jetzt da sind. Auch da haben wir noch ein paar Änderungswünsche mit eingebracht, weil natürlich die jetzige Bundesregierung auch noch mal angepasst hat, manche Punkte. Die Zeit war kurz, muss man sagen, für bestimmte Gesetzgebungsverfahren. Und auch das ist natürlich bitter an der Stelle, dass sie nicht abgeschlossen werden konnten in unserer Regierungszeit. Aber die Vorarbeiten, die wir geleistet haben, tragen hoffentlich dazu bei, dass es jetzt auch so schnell geht.
Ja, die Frage ist jetzt so ein bisschen, wir haben jetzt über einige Probleme gesprochen, eben auch die Sachen, die ich mir so ein bisschen auf den Zettel geschrieben habe, was Probleme sind. Haben wir da jetzt noch irgendwas, wo Sie sagen, oh, das haben wir komplett vergessen, da müssen wir dringend noch drüber sprechen, das ist ein großes Problemfeld?
Ich glaube, wir haben wirklich so einen Plan in jedem Bereich. Sind wir reingegangen. Das war ein sehr ergiebiges Gespräch.
Haben wir einen Rundumblick quasi.
Genau, einen Rundumblick gemacht. Ich kann vielleicht noch sagen, was ich mir wünsche.
Ja, sehr gerne.
Ja, was genau auch vielleicht zusammenfassend, dass ich mir schon eine Pflege wünsche, die stark, die modern ist, aber die vor allem auch solidarisch ist. Eine Pflegeversicherung, und eine Pflege, in der Pflegefachpersonen selbstbewusst arbeiten, eigenständig, die Angehörige unterstützt und entlastet und damit eben niemand Angst haben muss, wie wir es vorher auch besprochen haben, sich Pflege nicht leisten zu können. Und ich finde, dafür brauchen wir klare politische Entscheidungen, strukturell und finanziell. Einerseits die Stabilisierung und Entlastung der Pflegeversicherung, die Stärkung der Pflegeberufe, auch echte Mitspracherechte und eben Reformen, die vor allem auch über Legislaturperioden hinausdenken. Das haben wir ja jetzt gerade am Schluss auch nochmal besprochen, denn gute Pflege ist sicher was, das man nicht in Legislaturen denken kann und darf. Und es ist auch nichts für Kostenstellen oder Nebenthemen. Es ist sicher so ein wichtiger Punkt, der für uns alle von hohem Interesse ist.
Alles klar. Vielen Dank für Ihre Zeit, für das Gespräch und auch für Ihre Arbeit an unserer Demokratie.
Danke Ihnen ganz herzlich.